Und auch diese Woche haben wir nichts Anständiges gelernt. Das heißt, wir müssen hier wieder sitzen und euch vergnügen. Für uns gelingt es hoffentlich. Erstmal schönen guten Tag und willkommen. Die Eishockey-Show, nächste Folge, der Podcast. Wieder angetrieben von Magenta Sport und von Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann. Schönen guten Tag. Grüßt euch, Jungs.
Schönen guten Tag erstmal alle. Und wir müssen noch auflösen, bevor wir ihn reinnehmen. Sesh, er hat es wirklich getan. Zwar nicht mit dem Flowby, aber er hat es gemacht mit der Frisur.
Es ist so. Er hat letzte Woche noch groß von diesem Flowby erzählt. Ja. Was ist eigentlich mit der Frisur in diesem Lockdown-Szenario? Was geht bei den Friseuren? Nicht viel. Dementsprechend hat Rick Goldmann, wie sonst auch, selbst Hand angelegt. Und es ist der klassische U nach dem Waldbrand. Mehr ist es nicht.
Schönen guten Abend zusammen. Ja. Das ist gar kein Abend. Aber wenn ihr ihn abends hört, dann euch einen schönen guten Abend. Wenn ihr Mittag hört, guten Appetit. Und wenn ihr ihn in der Früh hört, hallo, guten Morgen.
Und erst mal Prösterchen.
Ja, ich habe es tatsächlich geschnitten. Ob ich das mit dem Flowby gemacht habe oder nicht, könnt ihr natürlich gar nicht beurteilen.
Nee, dabei du hast es angekündigt mit dem Flowby.
Ja, und ich habe es mit meinem Bartrasierer gemacht. Und da habe ich festgestellt, nachdem ich mir die Seiten schon wegrasiert habe, bei geschmeidigen 1,5 Zentimeter, dass der Bartrasierer bloß bis 2,1 Zentimeter insgesamt geht. Und dann musste das obere Deckel 2,1 Zentimeter sein. Und dann habe ich auf der Seite nochmal nachgeschnitten. Aber wie ich finde, extrem gelungen. Extrem gelungen.
Wenn man die Löcher und die Ecken sich wegdenkt, ist das relativ gelungen.
Ich finde es echt okay. Also für das.
Aber heißt es, du hast es wirklich komplett allein, du hast das Ding genommen und dir selber einfach drüber gezogen?
Habe ich gemacht.
Dafür finde ich es okay.
Ich finde es auch okay.
Also, nee. Okay ist das nicht, aber der eine oder andere hat es ja auch schon auf Social Media verfolgen können, weil du schämst dich ja vor gar nichts. Du stellst das ja auch direkt dann online.
Ja.
Ja.
Weil ich es mir selber schneide.
Was wolltest du da? Mitleid oder was wolltest du da?
Ich wollte nur, weil wir es letzte Woche aufgenommen haben, dieses Thema mit den Haaren. Und,
oh, Storytelling, du wolltest die Geschichte weiterziehen. Das ist stark, dass du alles gelernt hast.
Rote Faden.
Ja.
Und dann sind mir die Haare an einem Tag auf den Sack gegangen und ich hatte Zeit, was nicht so oft vorkommt. Dann habe ich mich bei Clubhouse angemeldet. Das war das Erste. Und danach habe ich mir die Haare runterrasiert. Ja.
Du bist jetzt auch Mitglied, ordentliches Mitglied im Clubhouse.
Die einzige Disse, die offen hat. Natürlich geht er dahin.
Direkt der nächste Hype, der durchs Dorf getrieben wird, die nächste Sau. Und Rick Goldmann sofort dabei. Tür aufgemacht und drin ist er.
Also, weil er sonst so wenig Zeit hat, Sesh auch.
Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich in jedem Clubhouse schon mal vorbeigeschaut habe. Da werde ich das nicht auslassen. Und erstens mal, jetzt muss ich kurz was sagen, bevor es gleich dann wieder zum Eishockey kommt. Ihr wisst ja, die ersten vier Minuten gehören uns. Kaum bin ich beim Clubhouse. Wer meldet sich und fragt nach einer Einladung? Wer?
Na,
Sascha Bandermann.
Das ist die Farm jetzt übrigens.
Das stimmt. Fake wir haben News. Das hier in der WhatsApp-Gruppe.
Moment. Ich habe gesagt, bist du jetzt auch schon wieder beim nächsten Hype dabei? Und er schreibt, wollt ihr eine Einladung? Das ist das Zitat, was wichtig ist. Du schreibst, wollt ihr eine Einladung? Ich habe mich gefragt. Ich will da unbedingt rein, lieber Rick. Bring mich da rein.
Das ist sehr trampesk. Ja, weil ich lese dir jetzt diese ganze Antwort vor. Ich lese die ganze Antwort vor. Haha, bist du beim New Hype schon am Start, Zwinker-Smiley?
Ja.
Also ich würde mir das Brennen gerne mal anschauen, Ausrufezeichen, to be honest.
Ja, ich habe
gesagt... Du musst doch den ganzen Satz vorlesen,
mein Freund. Ich habe gesagt, dass ich mir das gerne mal anschauen würde. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich von dir bitte sofort eine Einladung haben will, weil ich gar nicht wusste, wie das genau funktioniert. Du hast mich ja dann sozusagen...
Schau
mal. Wie soll ich sagen? Du hast mir auch da wieder natürlich einfach die Tür und Tor geöffnet.
Aber durchgegangen bist du selber.
So ist es. Das durchgehen muss man selber. Hat schon Jörg von Thor gesagt. Du musst immer selber durch die Tür durchgehen. Egal, wer sie aufmacht. Ja.
Super. Lukaschenko ist durch die Tür durchgegangen übrigens bei der IHF.
Bitte IHF.
Aber raus.
Willst du jetzt schon über die WM sprechen?
Ist mir gerade so eingefallen.
Belarus, keine WM.
Nein, also die WM findet statt, aber nicht in Weißrussland, sondern vermutlich erstmal nur in Lettland.
Ah, es gibt ein paar andere Kandidaten tatsächlich, die sich da ernsthaft auch schon beworben haben, um als zweiter Ausrichter bereitzustehen. Ich glaube, was meinst du? Meinst du, die machen das nur in Riga? Geht das logistisch überhaupt?
Also ich glaube nicht. Macht es logistisch sogar Sinn? Also muss ich mir ganz kurz räuspern.
Das stimmt.
So, Entschuldigung. Also, vielleicht macht es sogar Sinn, dass man dann sagt, hör mal zu, man bleibt bloß an einem Ort, an einem Land. Ja, die WM wird sehr spät sein, die wird im Juni sein. Vielleicht hat sich auch viel schon aufgelöst, vielleicht sind manche Profisportler zu diesem Zeitpunkt, vielleicht aus anderen Ländern, ich möchte jetzt nicht von Deutschland sprechen, auch schon geimpft. Ja, weiß man alles nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel auch die Olympischen Spiele nur mit geimpften Sportlern stattfinden. Ja, also jetzt mal, wenn ich immer nachdenke. Deswegen könnte das durchaus auch sein. Es ist relativ spät, Juni schon wieder. Trotzdem wird es wahrscheinlich Sinn machen wegen den Regularien und wegen den ganzen, wie man die Bubble hält oder wie man das am besten hält, dass man an einem Ort ist. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass die sagen, hör mal zu, erstes Spiel 12.15 Uhr, 15.15 Uhr, 18.15 Uhr, 20.15 Uhr, keine Ahnung, ich habe es mir nicht genau durchgerechnet, aber dass sie vier Spiele hintereinander machen, weil wahrscheinlich keine Zuschauer da drin sind. Ja? Das heißt, du hast die Hitze nicht durch die Eisfläche und so weiter.
Aber weißt ja, wie es ist. Drei Spiele an einem Tag haben wir auch schon ganz oft gehabt, oder häufiger bei einer WM mal gehabt. Das ist ja schon.
Ich sage ja nur,
ein logistisch wäre es möglich.
Genau, tatsächlich. Das meine ich ja nur. Gedankengang. Ich würde das auch nicht bevorzugen. Ich glaube, man kann Bratislava und Prag ist im Gespräch, dass die da Co-Ausrichter werden.
Dänemark hat tatsächlich ernsthaft Absichten geäußert, hat gesagt, sie würden sich anbieten.
Aber vielleicht lassen wir noch einen Schritt vorher rausgehen. Also, und das ist jetzt auch mal was, da wo ich auch mal was dazu sagen muss. Die IHF hat Belarus nach einem bisschen unglücklichen, arg unglücklichen Auftritt, nach einem dämlichen Auftritt vom IHF-Präsidenten dann doch die WM entzogen. Und da gibt es ganz, ganz viele Meinungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein bisschen was, oh, da, das, boah, da, also, ich glaube, erstmal muss man festhalten, dass diese WM dahin hätte nie vergeben werden dürfen, bevor immer nur darüber zu reden, entzieht es ihm, entzieht Belarus die WM.
Weil die Situation war nicht, nicht sehr unähnlich der heutigen.
Du warst 2013 vor Ort.
Ja.
Ich meine, da haben sie die Leute mit den Bussen hinkarrt zu den Spielen, damit die Hallen voll sind.
Na, das war auch gut organisiert und alles. Darum geht es ja auch gar nicht.
Ich sag's dir bloß, also von den Zuschauern, ja, viele Punkte. Man hat aber wissentlich abgestimmt in einem Direktorat und hat denen die WM geben. Das muss man wissen. So, jetzt kannst du dem nicht die WM wieder entziehen, weil er hat einen Vertrag. Ich kann ja mit dir einen Vertrag machen und dann morgen sagen, ist nicht so, dann muss ich zahlen dafür.
Genau.
So, dann brauchen die aber erstmal wieder eine Sitzung und die haben sie. Und jetzt pass auf, genau ganz zuhören, finde ich auf den Druck von den Sponsoren und Hut ab da an Liquid Moly, an Skoda und an Ayersdorf, die da Druck gemacht haben, die gesagt haben, wenn das da bleibt, gehen wir raus aus Sponsoren. Wir haben nach dem Wochenende am Montag sofort eine Sitzung gemacht und haben das weggezogen. Das ist für einen Verband nicht moralisch, bitte kommt mal keiner mit seiner kackmoralischen Keule jetzt gerade. Ja? Das ist für einen Verband, der im Verbandswesen tickt, ein Unternehmen ist, ja, ein Sportunternehmen ist, ist das sehr, sehr schnell. Und ich sage dir eins, bei der FIFA oder wie die ganzen Fußballdinger da heißen oder bei Olympia, da habe ich das nicht gesehen, wo sie es überall hingeben haben in die ganzen Länder. Da findet noch irgendwo bald eine Fußball-WM statt, wo ich sage, sag mal, seid ihr nicht ganz sauber. Ja? Zweitens muss ich dazu sagen, die Art und Weise, wie man es begründet, das mag nicht immer die Wahrheit sein. Aber dass man zu dem Schritt geht, da sage ich Hut ab. Dass man sich dahinter versteckt, das ist kein Geheimnis. Ja? Aber dass man trotzdem den Schritt macht, ist für einen Verband, das ist was Neues. Ich sag mir einmal so einen großen Verband, der eine WM eigentlich aus moralischen Gesichtspunkten für Menschen wegen Gewalt, wegen Menschenrechten zurückgezogen hat. Mir fällt nichts ein.
4 Monate, bevor die WM stattfindet.
Ja. Und das muss man auch mal sehen, nicht bloß immer hingehen und sagen, oh, jetzt ist das scheiße, jetzt haben sie es so spät entzogen. Das ist toll. Man kann immer drüber reden, hätten sie es früher machen sollen, keine Frage. Ist es aber so leicht, ist immer alles so leicht, wie man meint, wenn man einen gültigen Vertrag hat, auch nicht. Und grundsätzlich ist das Problem, man hätte es gar nicht dahin vergeben dürfen, weil man hat eigentlich gewusst, dass das die Problematik ist.
So, ich wollte gerade sagen, du sagst ja das Entscheidende jetzt auch zweimal und das bringt ja das andere so ein bisschen ins Schleudern, finde ich. Natürlich ist das eine richtige Aktion von meiner Warte auch, dass es jetzt da nicht mehr stattfindet, aber es hätte nie dahin vergeben werden sollen, weil Thema Menschenrechtsverletzungen etc., was du da noch anführen möchtest, rund um Belarus, das ist schon lange da. Lukaschenko ist schon lange da, der war auch schon da in Charge bei der letzten WM, die dort auch zum Teil dann gespielt wurde, in Minsk, ja, in zwei Stadien, in der einen Stadt damals. Und von daher ist das natürlich dann müßig, jetzt zu sagen, es ist ein super Move, weil vielleicht ja auch, ich sag jetzt einfach mal, der Verband, die IHF, ja auch den Notausgang für Helden bekommen hat, eben nur dadurch, dass die Sponsoren gesagt haben, sorry, dann mit uns nicht. Jetzt ist Skoda, muss man ja auch dazu sagen, seit 28 Jahren der Hauptsponsor dieses Turniers, ist die am längsten bestehende Partnerschaft eines Großevents überhaupt im Sport. Also wenn du dir die von der Stange hüpfen lässt, da bist du ja auch deppert. Ne? Also und von daher finde ich das jetzt, das eine bedingt das andere. Will jetzt nicht sagen, dass die IHF vielleicht beim Sponsoren gesagt hat, mach doch mal ein bisschen Druck, dann können wir uns da so ein bisschen rausziehen, ja, und haben auch eine Möglichkeit und können unsere Pistole so ein bisschen anderen Leuten auf die Brust setzen. Und von daher hat das, finde ich, jetzt keinen Gewinner. Also den Gewinner sehe ich nicht, auch wenn es der richtige Move ist.
Ich sehe auch, das ist der richtige Move. Ich möchte bloß auch mal ein bisschen die Leute anregen, dass man mehr nachdenkt, bevor man nur sagt, es ist so. Also ich war jetzt schon lange nimmer in Weißrussland, eigentlich noch nie, weil ich habe die Altherren werden bewusst immer abgesagt, weil ich da ein paar Geschichten gehört habe, wo ich gesagt habe, okay, so ist es da. Da möchte ich kein Bestandteil sein, ist meine persönliche Meinung, deswegen bin ich nicht gut und nicht schlecht. Aber ich wollte es bewusst nicht machen. Ich gebe dir da recht, die Sponsoren, das ist eine tolle Aktion von denen. Aber alles im Paket, muss man einfach sagen, ist die richtige Entscheidung. Und man muss ein bisschen nur einordnen, finde ich manchmal, wo die Gedanken herkommen und was sie dann für Gedanken sind.
Ja. Und was du ja auch sagst, und das ist ja etwas, was eben auch Leute, Menschen, Fans im Internet da natürlich steil gehen lässt, aufgrund dieses Besuchs von Fazel bei Lukaschenko, und dann sieht man das über Social Media, wie die sich da umarmen, Big Buddies, das ist ja auch okay, meine Güte, man kann ja theoretisch mal sagen, wenn man jemanden schon seit 100 Jahren kennt von mir aus, warum soll, dass man den umarmt, ist jetzt nicht meine persönliche Wahrnehmung, wie man das machen sollte.
Ich weiß es jetzt nicht, ob man sich abschlecken muss, wenn man ohne Maske zur Corona-Zeit,
ich frage nur. Darum geht das, aber lass mich doch ausreden, das wollte ich gerade sagen. Also den Move kann man ja politisch schon sehen, wie man möchte. Also auch nicht besonders positiv, warum das so gehandhabt wird, dass du das so öffentlich vor Kameras machst. Und dann eben in dieser Zeit, das wollte ich ja gerade anführen, das ist natürlich nochmal komplett daneben. Also komplett daneben. Dass jeder fightet irgendwie darum, dass das Leben weitergeht, und die stellen sich dahin vor Kameras, umarmen sich ohne Maske und machen auf Ringelpiez mit anfassen. Also das ist eine Katastrophe, finde ich. Von der Außendarstellung. Keine Ahnung. Das ist komplett fail.
Lass uns einen anrufen, der eine fantastische Saison spielt, der letztes Jahr eine fantastische Saison gespielt hat. Und,
was ist das für ein Übergang?
Eine super und, Überleitung.
Was ist das für ein Übergang? Ja, hör doch mal. Und der möglicherweise bei der nächsten WM dabei ist.
Okay, wollen wir vielleicht trotzdem vorher noch über die Liga sprechen oder erst danach?
Wir schaffen es nicht, weil der kann nicht anders, zeitlich.
Wahnsinn.
Dann sprechen wir danach über die Liga.
Das ist ein Übergang.
Sprich doch mit ihm ein bisschen über die Liga, ist er dabei?
Sechs Sätzen.
Ja, was willst du maken im Leben?
Gut, dann sag doch, wen wir anrufen. Nö. Dann wähle ich hier. Basti, wen rufen wir an?
Fisch hier, oder?
Darf man es sagen?
Ja, klar darf man es sagen.
Daniel Fischbuch.
So.
Scoring Machine.
Oh, da fällt mir ein. Ah ja, gut, das kann ich hier gleich fragen.
Ja. Frag ihn doch mal.
Frag ihn mal, ob er rangeht.
In Düsseldorf ist die Verbindung schlecht.
Weil?
Oh, auch das noch.
Haben wir noch ein bisschen Zeit jetzt über Eiserkids reden.
Guck mal, wir sind 6 Minuten zu spät und
der sagt da,
sorry, keine Chance.
Try again, bitte.
Soll ich nochmal try again? Ja, bitte. Vielleicht habe ich auch die falsche Nummer.
Vielleicht geht er auch bei dir nicht dran, wieder mal.
Ja, ja. Kannst mich.
Der Rick hat noch gefragt, hast du alle Nummern?
Ich habe beide Nummern. Okay, das willkommen, Not, bei Daniel Fischbuch.
Hast du beim Schützi angerufen?
Okay, also eigentlich wollten wir bei Daniel Fischbuch anrufen und mit ihm ein bisschen über seine Karriere, seine Saison und die DEG quatschen. Aber dann machen wir es anders. Dann switchen wir einfach. Wir können aber auch noch nicht den nächsten Gesprächspartner anrufen, weil dafür hast du noch nicht lang genug geredet, Rick. Und dafür war dein Übergang auch noch nicht gut genug. Das ist natürlich schwierig. Okay, also vielleicht noch ein Satz zur WM übrigens, um nochmal zurückzukommen, bevor wir weitermachen, weil das fällt mir gerade noch so ein.
Wir schneiden das einfach vorher raus und dann begrüßen wir ihn nochmal neu.
Ja. Krass finde ich dann auch übrigens, wie die Verantwortlichen im weißrussischen Verband dann rumgeheult haben, was man da so für Sätze gelesen hat. Ihr habt die WM von Millionen von Kindern weggenommen und die ihre Idole nicht sehen können, voll auf die Tränendrüse gemacht. Das ist natürlich sehr schlau, aber ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ich glaube, das kapiert dann auch der Deppste. Der Depperste, so ist es, ne? Wie heißt es in Bayerisch?
Der Depperste.
Der Depperste.
Du bist zur Preis.
Das macht ja nichts. Aber
komm, dann lass uns vielleicht schon mal starten und ein wenig über die Penny DL sprechen. Also erstmal müssen wir natürlich sagen, jeden Tag Eishockey bei Magenta Sport. Alles gegen die Lockdown-Langeweile, gegen die Lockdown-Überforderung vielleicht bei dem einen oder anderen auch zu Hause. Bedeutet Glotze, Laptop, Tablet, ihr könnt... Ja.
Alles durch bis 7. Februar genau. Jetzt, jeden Tag.
Mindestens ein Spiel pro Tag,
ja.
Bis zum 7. Februar und dann gibt es ein kleines Break.
Aber ich glaube nur 2 Tage, denn dann kommt die Nationalmannschaft.
Genau, ist dann spielt die Nationalmannschaft 2-mal gegen die Schweiz.
Oder ja, die ziehen das durch. In Füssen sind die 2 Spiele, auch die sind live zu sehen bei Magenta Sport und dann am 12. geht es tatsächlich auch gleich wieder direkt weiter. Also am 10. und 11. sind die Spiele.
Genau.
Und am 12. geht dann schon wieder die Liga los.
Also. Auch in dieser kleinen Pause gibt es Eishockey, dann mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Von daher, schmeißt die Mühlen an. Rick Goldmann versucht gerade parallel rauszufinden, warum wir ein Kommunikationsproblem nach Düsseldorf haben. Aber Düsseldorf, da ist Krefeld nicht weit, ist vielleicht die negative Geschichte.
Weißt,
lass
aber
mich
auch,
doch mal reden.
Ja, aber vielleicht macht der Frieda auch wieder einen von seinen Scherzen.
Ach so, stimmt. Frieda Feldmann, der ja gerne auch mal...
Vielleicht sabotiert er uns.
Nimmt uns hops hier.
Oh, okay.
Also es geht bei mir auch keiner ran.
Ja.
Wer hat denn den Termin mit ihm ausgemacht?
Ich? Hm?
Du?
Dann komm, erzähl du ein paar von deinen Nachrichten.
Nein, ich war gerade in der deutschen Eishockeyliga und wollte von Düsseldorf kurz rüber nach Krefeld.
Ist er nicht weit?
War nicht weit, weil es nach wie vor die Negativgeschichte leider in dieser Saison ist. 8 punktlose Niederlagen aus den ersten 8 Spielen. Also sozusagen
ein immerhin Rekord.
Unrühmlichen Rekord aufgestellt.
Ja, sind sie gut drauf, machen sie mal alle lustig.
Ja, und
beschimpfen jeden.
Bleibt weiter dabei, ja. Ne? Schießen keine Tore, nur 12 Tore, das ist ein bisschen dünn nach wie vor. Und ich habe mal geguckt.
8 Spiele, 0 Punkte ist schon eine harte Nummer.
Und ich habe mal geguckt, über 70% der bisherigen Spielzeit sind die in Rückstand. Da ist natürlich auch schwer, Spiele zu gewinnen, ne? Wenn du immer zurückliegst, selten führst.
Und ich habe mir tatsächlich auch, weil es ja jeden Tag Eishockey gibt, habe ich mir. Die haben gegen Berlin gespielt jetzt die Woche. Ich kann die Tage nicht mehr einordnen, aber es ist 1-2 Tage her. Da haben die Sachen gemacht, da fällst du echt vom Eishockey-Glauben ab tatsächlich. Also es ist schon, es hat einen eigenen Charakter auf jeden Fall, das Spiel.
Ja.
Dass die spielen.
Und dann ist mir noch aufgefallen, fand ich auch eine ganz nette Geschichte rund um die DL-Saison. Nürnberg Ice Tigers, die ja junge Akteure in ihren Reihen haben, mit Roman Knechter. Roman Knechter ist auch erst Jahrgang 2004.
Ja, 16 Jahre.
Ja, 16 und ein bisschen ist er immer. Ja. Und Moritz Elias, der getroffen hat.
Der ist 16 und ein bisschen jünger und ist als Knechter.
Und ist der drittjüngste Torschütze der DL jetzt.
Ja, ja. Der Moritz dritte Elias. Erst, der im Alter von noch 16 Jahren ein Tor schießt.
Wahnsinn, ne? Und dann gab es so ein schönes Posting von der deutschen Eishockeyliga mit den jüngsten Torschützen. Also er hat ja, glaube ich, jetzt Elias... hat, Sturmi überholt, Markus Sturm.
Genau.
Genau, und davor sind jetzt noch Schönmoser und Gotsch, Marcel Gotsch. Und dann gab es dieses Posting mit dem 16-jährigen Marcel Gotsch. Das war so süß, das Bild. Habe ihm Gotschi direkt geschrieben, also you made my day mit diesem Posting, auch wenn er es selber gar nicht rausgehauen hat. Basti Schwele macht sofort seine Datenbank auf.
Ja, aber Florian Elias spielt im...
Nein, Moritz
Elias.
Ach so, okay, ich hab mich, okay, da habt ihr mich
verwirrt. Da haben
wir dich
erwischt. Ja, wir haben gegeneinander gespielt.
Hey, ich habe gerade aber mit dem Fischi telefoniert in der Zwischenzeit, die haben nicht alles gehört.
Ja.
So, der wäre jetzt bereit, wenn ihr Zeit habt.
Ich war gerade in Nürnberg, weil Roman Knechter und Moritz Elias, da waren wir gerade drüber am Diskutieren um die Young Guns. 16 Jahre, überleg mal, was hast du mit 16 gemacht? Eishockey gespielt, okay, war eine blöde Frage.
So, wollen wir mal einen Fischi anrufen? Mal.
Der jetzt wirklich?
Jetzt, der
jetzt reißt uns wieder aus den Geschichten raus.
Ja, er könnte ja gleich wieder anfangen. Ist heute ein bisschen wirr. Da muss man uns auch geistig folgen. Das ist ein anspruchsvoller Podcast.
Na, uns geistig folgen ist kein großer Anspruch.
Der ist zum dritten Mal mit dem Sport-Grimme-Preis ausgezeichnet worden, was wenige wissen. Das kann man jetzt ruhig mal sagen.
Also darf ich jetzt wählen? Er ist ready.
Also du musst ganz einfach Sportkrimi-Preis.
Ja, ja, ich habe es schon richtig Krimi gehört, das ist mir schon klar. Ja,
ohne Krimi geht die Mimi und so.
Nicht ins Bett.
Kriegst du das mal Lied an? Noch? Ja, natürlich, das ist meine Zeit.
Ja, klar.
Ich bin 70.
Ohne Krimi geht aus, die Mimi.
Ruf ihn halt Bett an!
Nie ins Bett.
Spruch?
Ja, die Herren Goldmann, hi. Schwele und Bandermann. Hallo.
Hi.
Grüßt euch.
Da ist er. Warst du busy gerade noch?
Ja, ein wichtiges Telefonat hatte ich gerade noch mit dem Bundestrainer, deswegen.
Ach, das passt ja uns gut rein.
Wichtiges Telefonat mit dem Bundestrainer, wie geht's ihm denn? Was hat er erzählt?
Soweit ganz gut.
Aha. Geht's vielleicht schon um die Februarmaßnahme oder darfst du nichts sagen?
Ja, es ging darum auf jeden Fall. Ja, genau.
Geht darum, aber darfst nichts sagen.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber es ging auf jeden Fall darum, ja.
Also, okay. Er hat gefragt, ob du keine Lust hast und du hast Nein gesagt.
So, nee, natürlich. Bei sowas ist man natürlich immer gerne dabei.
Ja, dann lassen wir uns überraschen. Wird bald die Einladung wahrscheinlich rauskommen?
Ja, genau.
Wir haben es gerade angesprochen. 2 Spiele sind im Februar gegen die Schweiz in Füssen.
Ja, genau.
Sehr schön, sehr schön. Bevor wir jetzt wirklich auf die Nationalmannschaft kommen, lass mal ein bisschen vorne losgehen. Ich frage mal was, weil wir damit angefangen haben. Eishockey-WM. Hast du das mitbekommen, dass die Eishockey-WM von Weißrussland weggezogen bist? Und wie beschäftigt man sich, wenn überhaupt, als Sportler damit?
Ja, das habe ich natürlich mitbekommen. Ich habe ja leider noch nie eine Weltmeisterschaft mitmachen können. Ich hoffe natürlich nur, dass eine stattfinden wird irgendwie. Mhm. Und hoffentlich, dass ich mal dabei sein darf.
Dann lass uns mal ein bisschen von der letzten Saison zu dieser Saison kommen, Fischi. Du bist in einem Jahr hier in Düsseldorf richtig gut ankommen. 8 Spiele insgesamt, 15 Punkte. In den letzten 5 Spielen hast du allein 6 Tore und 5 Assists gemacht. Erzähl mal, wie bist du überhaupt, warum hast du dich entschieden, von Nürnberg nach Düsseldorf zu wechseln?
Ja, Düsseldorf war ja für mich kein unbekanntes Pflaster. Ich weiß, was mich hier erwartet oder was auf mich zugekommen ist oder wird. Und ich fühle mich halt hier so wohl. Und das ist so eine zweite Heimat für mich geworden. Meine Frau und Familie, Freunde sind auch hier alle, kommen von hier. Und ich habe nicht lange überlegen müssen, als ich das Angebot hatte, nach Düsseldorf wieder zurückzukommen. Und dass es jetzt bisher so gut läuft, das hatte ich jetzt auch nicht gedacht.
Fischi, vielleicht die Ausgangsposition von diesem Wechsel. Damals aus Berlin, oder das ist ja damals, ist blöd gesagt, aber aus Berlin, da wurdest du ja praktisch weggelobt, da hast du kaum noch Eiszeit gehabt, da hast eine ganz andere Rolle gehabt. Diese Rolle hat sich ja dann letztes Jahr in Nürnberg tatsächlich erst entwickelt, die du dann inne hattest und die so, man kann glaube ich schon sagen, mehr als eine Breakout-Season dann für dich war. War das dann ganz anders jetzt die Herangehensweise im Wechsel nach Düsseldorf? Hat man dich auch in den Gesprächen als einen Spieler geholt, von dem man gesagt hat, tatsächlich, sorry, der Rick macht gerade den alten Witz, als er dich mal in Düsseldorf getroffen hat, wir kommen da noch drauf. Dass man mit dir da schon gesprochen hat und gesagt hat, wir erwarten das und das von dir, deine Rolle wird eine ganz andere sein als zu dem Wechsel Berlin-Nürnberg?
Definitiv haben sie mir das, also wir haben vorher darüber gesprochen gehabt, wie die mit mir planen, wie meine Rolle sein wird. Und bisher, muss ich sagen, habe ich die Rolle und das Vertrauen ja auch bekommen und setze es auch, denke ich mal, momentan gut um. Und in Nürnberg war das ja auch so eine Überraschung, Wundertüte ein bisschen, würde ich sagen. Da bin ich gut Glück irgendwie gelandet und habe jetzt keine bestimmte Rolle gehabt. Und ich denke mal, dass ich mir da angefangen habe zu arbeiten, dass ich dann in dieser Rolle oder diese Position, die ich momentan auch spielen und spielen darf, bekommen habe.
Magst du die Rolle mal ein bisschen genauer beschreiben? Also ich, wenn ich so drauf schaue, ist schon auffällig, dass du von deinen 9 Assists zum Beispiel 7 in Powerplay gemacht hast. Das ist ja schon ein wichtiger Bestandteil, dass du da auf dem Eis bist für dein Spiel persönlich.
Ja, die Rolle in Powerplay, dass ich mehr oder weniger den Playmaker bin oder mache. Und da hat es halt momentan halt ganz gut geklappt und die Jungs, die machen es mir auch einfach, indem sie halt ja da so spielen, wie ich es am besten haben will oder wie es halt passt. Und bisher lief es ja eigentlich ganz gut und es ging auch gut durch.
Aber habe ich das jetzt eben falsch verstanden? Du hast gesagt, auch in Nürnberg war das eher so, da hatte ich keine richtige Rolle, aber soweit ich das noch auf dem Schirm habe, hast du doch genau das gespielt, was du auch gerade gesagt hast. Du hast doch im Powerplay da das Spiel auch dirigiert, oder?
Ja, nee, ich wollte nur damit sagen, dass ich jetzt ohne Erwartungen mal nach Nürnberg gekommen bin.
Ja.
Und mir dadurch, denke ich mal, durch die gute Vorbereitung und auch durch die Leistung, die dann die Rolle erarbeitet habe.
Ja.
Ja, das wollte ich so damit sagen.
Das war noch auf die Frage, die ich ihm so gestellt hatte.
Ja, 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 ja. Ja? Du, manchmal bin ich halt ein bisschen langsamer im Kopf, aber irgendwann kommt es dann.
Es läuft bei uns.
Solange, hier, Fischi. Solange der Puck noch nicht im Tor ist, ist alles gut.
Fischi, du hast ein bisschen angesprochen, dass Düsseldorf für dich auch was besonders Pflaster ist. Jetzt gibt es in der Mannschaft unheimlich viel Deutsche auch. Zwei junge Torhüter zum Beispiel. Wie siehst du insgesamt den Weg von Düsseldorf?
Ja, ich finde den Weg sehr gut. Ja, in die richtige Richtung eingeschlagen. Vor allem finde ich super, dass wir mit den zwei jungen Torhütern deutschen Staaten das Vertrauen kriegen auch, und bisher machen die auch ihren Job sehr gut, und das freut mich sehr, das ist so klar. Doch, ich finde das super.
Du, und sportlich, am Anfang hatte der echt so ein bisschen Probleme auch noch, mittlerweile groovt sich das alles ganz gut ein, und kann man schon sagen, hast du dir gedacht, dass es alles so schnell geht mit einer wirklich rund erneuerten Mannschaft, die sie ja auch wenig Zeit hatte, sich zu finden tatsächlich. Stimmt so der Hockey-Sense bei euch allen?
Ja, wir wissen eigentlich, was wir wollen. Natürlich mit der schwierigen Zeit, was wir da hatten, oder halt mit den ganzen Städten und wenig Vorbereitung, muss ich sagen, sind wir jetzt eigentlich gut im Flow. Wir wissen jetzt alle, was wir spielen sollen müssen, um Erfolg zu haben. Darum arbeiten wir jetzt jeden Tag, und von Spiel zu Spiel wird es momentan auch besser, vor allem auch in der Defensive, wo wir jetzt ein bisschen Probleme hatten am Anfang. Das scheint jetzt auch gut zu laufen und zu stimmen. Und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir das weiterhin so hinkriegen.
Und wenn man dann so vorausschaut und weiß natürlich jetzt nicht 100%, wie die Saison ausschauen wird, aber mit Düsseldorf in dieser Gruppe Nord ist ja schon so, dass alles andere als, sagen wir mal, Top 4 eine Enttäuschung ist, logischerweise. Also muss ja mindestens das Minimalziel sein.
Ja, das ist auf jeden Fall auch unser Ziel, dass wir auf jeden Fall unter die ersten vier kommen. Natürlich ist es nicht einfach, leichter gesagt als getan, aber wir arbeiten jetzt jeden Tag hart daran und ja, schauen, dass wir da unter die ersten vier auf jeden Fall kommen.
Aber hast du da so ein Gefühl, dass das eine leichtere Gruppe auch wirklich ist? Oder wie nimmt man das als Spieler wahr oder auch so unter der Mannschaft, die Gegner?
Findest du, dass das leichter ist?
Ich sage nicht, dass es leichter ist. Ich möchte die Meinung hören. Ob das vielleicht vom Gefühl her, würde ich sagen, ist die Gruppe Süd, würde ich sagen, schwieriger. Weil Ingolstadt hat einiges getan am Kader. Dann hast du mit Mannheim in München natürlich die usual suspects da oben drin, wo man das Gefühl hat, vielleicht auch eben als Spieler, das will ich ja gerade erst wissen, dass da vielleicht die Plätze 1 bis 2 relativ schnell belegt sein können. Dieses Gefühl hat man in der Gruppe Nord eher nicht. Ich.
Auch vom Gefühl, das sagen gerade viele Leute, dass die Südgruppe angeblich stärker sei als die Nordgruppe.
Ja, ich bin gespannt, Fischi. Wie ist dein Eindruck, Fischi?
Ja, ich würde schon sagen, dass die Südgruppe, das war die letzten Jahre auch so, dass die alle Mannschaften alle gut besetzt sind, und wie man gesehen hat, ist es ja alles trotzdem immer eng geblieben die letzten Jahre. Auch wenn im Süden ja die stärkeren Mannschaften waren, da hat ja nicht jeder jeden Punkt klauen können oder geschlagen. Also ja, im Großen und Ganzen ist sie vielleicht etwas stärker, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt viel stärker ist als die Nordgruppe.
Aber lass mal was Persönliches noch, was mich wirklich interessiert, hier rausholen. Du hast letztes Jahr mit deinen 48 Punkten wirklich für Aufsehen gesorgt. Jetzt hast du, ich habe es vorher schon mal gesagt, in den ersten 8 Spielen 15. Hast du den Saisonstart wirklich so vorgestellt? Hast du daran geglaubt, dass der so ist für dich?
Nee, natürlich nicht. Ich habe natürlich gehofft, aber dass es dann letztendlich so gut läuft, das hätte ich nicht gedacht. Wobei ich ja auch sagen muss, Mitspieler mit dem Eugen Alanov und Ken Olymp, läuft es auch ganz gut. Wir harmonieren gut und das eigentlich von Tag 1 fast. Also ich denke mal, dass dadurch auch so gut gelaufen ist.
Okay.
Und gestern, wenn wir jetzt sprechen, hatte doch, glaube ich, gestern euer Coach Geburtstag. Ist das richtig?
Ja, genau.
Okay. Hat er einen Kuchen ausgegeben oder war er geizig?
Nee, tatsächlich nicht. Es gab sogar Sushi heute in der Kabine vom Coach.
Wow. Oh. Ja. Harry Kreis lässt Sushi auffahren. Das ist stark.
Also ja, das war echt und war auch sehr lecker, muss ich dazu sagen. Ja.
Jetzt hast du ja schon viele Trainer gehabt. Wie wirst du denn Harry beschreiben?
Ein sehr offener, netter Trainer, der sehr gut ist und auf die Spieler zugeht, fair ist und jedem die Chance gibt. Eigentlich im Großen und Ganzen ein sehr guter Trainer ist.
Aber jetzt habe ich eben hier mit dem Rick und mit dem Basti ganz kurz auf die Bild-Zeitung geschaut. Und, die
du Bild-Zeitung, hast auf die Bild-Zeitung
geschaut. Ja, wir haben geschaut hier gerade. Also Bild Online natürlich. Und da wird ja immer eine Geschichte gemacht, Fischi, momentan. Wie viel verdienen diese ganzen Fußballer und dann noch die Stadionsprecher und der Zeugwart und was da alles rauskommt. Und jetzt gibt es ja sogar eine Geschichte rund ums Eishockey. Also wie viel der Eishockeyspieler an sich so verdient.
Ich stelle auf jeden Fall eine Gegenfrage, Fischi.
Was verdient man im Eishockey? Ich will ja gar nicht wissen von dir, wie viel du verdienst, aber ist sowas etwas, was man aufsaugt, weil vielleicht auch einmal drin steht, ich will mal wissen, was der Typ da übrigens gerade in, weiß ich nicht, Mannheim, München oder Berlin oder wo auch immer verdient.
Also das muss ich mal kurz unterbrechen. Ja. Du meinst, weil es da in der Bild-Zeitung steht, dass es stimmt oder
nee,
was?
Nee, aber es kann ja, vielleicht ist das für jemanden interessant. Ich meine, sonst würden die Geschichten wahrscheinlich nicht gemacht werden, weil wahrscheinlich haben sie Klicks.
Ja, aber meinst du, dass der Eishockeyspieler da nachschaut oder ob es vielleicht jemanden von außerhalb eher mehr interessiert? Aber Fischi, vielleicht magst du das beantworten. Wir haben sehr viele interessante Fragen heute für dich.
Stell ihm eine Gegenfrage, Fischi.
Ja, ich habe leider im Bild noch nicht reingeschaut. Ich weiß nicht, um was die Gehälter da geht oder drinsteht, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, was soll ich dazu sagen? Das ist eine gute Frage.
Der letzte Satz ist, die Gehälter werden nach Corona nie wieder das Niveau der vergangenen Jahre erreichen.
Ach Gott. Kannst du dann selbst fragen, wie das so beim Moderator
ist? Kann ja sein, dass das jemand beschäftigt als Spieler. Ist ja wirklich so. Ich meine, das ist der Lebensunterhalt und man ist Profi, weil man damit Geld verdient. Also,
ja, man macht sich natürlich Gedanken damit, ja. Wie es dann in der Zukunft weitergeht. Oder wann endlich mal wieder die Zuschauer oder wie es mit den Sponsoren ist. Die Firmen, die leiden ja auch darunter unter dem ganzen Corona-Wahnsinn. Ja, da macht man sich auf jeden Fall Gedanken. Man hofft natürlich, dass alles so bleibt, wie es war, aber das könnte ich mir jetzt auch nicht so vorstellen, dass es, ja, keine Ahnung, ich denke mal, da gibt es, oder man muss da schon ein bisschen auf etwas verzichten in der Zukunft.
Das kann passieren, genau. So geht es auch Rick Goldmann, von dem ich ja immer wissen will, was er verdient, aber er hat es mir bisher auch noch nicht gesagt, Fischi, von daher.
Ich kann ja nur eines sagen. Ich habe ich hab für mich ausgemacht vor einigen Monaten, und das meine ich jetzt ernst.
Oh, jetzt wird er ganz ernst.
Ja, Achtung. Weil ich das todernst meine, dass mich diese Pandemie nicht fickt. Weder gesundheitlich noch finanziell und schon gar nicht von meinem Mindset her. Und ich habe trotzdem hin und wieder einzelne Rückschläge. Es gibt Tage, da bin ich nicht gut drauf oder Momente, aber da hole ich mich wieder zurück. Und deswegen kannst du mir die Frage schon stellen, aber du musst mir ja keine Gedanken machen, mein
lieber Freund. Das ist gut, dass der Rick mental so stark ist.
Michi, brauchst du einen Mentalcoach? Ich hätte einen für dich. Also der baut dich auf, der macht dich so breit. Keine Ahnung.
Du Fischi, ich habe trotzdem noch eine Frage, tatsächlich auch ein bisschen sportlich, ohne dass wir hier nochmal abschweifen. Na, die ist nicht so dumm. Auf dein Telefongespräch mit Toni Söderholm vielleicht nochmal vom Anfang an zurückzukommen. Hat dir der Bundestrainer tatsächlich auch gesagt, Fischi, wenn du so weitermachst, dann sehe ich dich echt in einer guten Rolle in der Nationalmannschaft. Kann man sowas sagen? Darf man sowas sagen? Also aus deiner Sicht auch? Oder ist es einfach so ein Gespräch, wo der Bundestrainer jetzt abcheckt, wie es mit den nächsten Terminen nur aussieht? Oder ist es ein bisschen mehr?
Ja, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen. Wir haben jetzt nur darüber mehr gesprochen, wie es so für mich persönlich, was ich denke, wie es läuft, wie es mir geht und ob alles heil und ganz ist. Und ja, im Endeffekt halt nur, wie ich mich fühle.
Okay, dann
über die Rollen haben wir jetzt nicht gesprochen, nee.
Dann frage ich mal direkt nach der letzten Saison, die du gespielt hast und auch nach diesem Start mit den vielen Punkten und mit der Art und Weise, wie du also gespielt, ist die WM, wenn sie denn stattfindet, dieses Jahr 2021 ein Ziel für dich?
Ja, das wäre natürlich da toll, mal dabei zu sein. Das war auch immer mein Ziel. Ich habe natürlich gehofft, nach der letzten Saison, wo es gut lief, dass ich mal die Chance kriege, dabei zu sein. Aber leider wurde es ja abgesagt. Und ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass es dieses Jahr irgendwie stattfinden kann, irgendwo.
Ja, hoffen wir auch. Aber erstmal kümmern wir uns natürlich vor allem um die Penny DL. Das, denke ich, tust du auch mit der DEG. Dementsprechend alles Gute. Danke für deine Zeit. Und haut rein und guten Appetit, falls vom Sushi noch was übrig ist.
Fischi, danke dir.
Ja, glaube ich. Aber vielen Dank.
Jo.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Macht's gut.
Ciao. Ja, dann liebe Grüße an Harry Kreis. Verspätet dann noch die Glückwünsche zum Geburtstag. Ihr wisst ja, ich gratuliere mal gerne in diesem Podcast. Shoutout. Und wir können gerne auch über Social Media die Adresse unsere Versandadresse angeben. Wir nehmen auch gerne Meals on Wheels und Sushi von Harry an. Falls er, weiß man nicht, vielleicht will er was Gutes tun. Ja,
ruf ihn halt an.
Damit du nicht hungergrantig wirst.
Ja, das ist schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen später.
Da kam jetzt die Dritten raus gerade.
Ist das heute erbärmlich?
Die Dritten Zähne verschluckt.
Oh, komm, wir rufen mal noch einen Jungen an. Da kannst du noch glänzen mit ein paar Fragen.
Jetzt schon?
Jawohl, lass uns mal über den Fischi auch noch reden. Also ich könnte mir schon vorstellen,
so.
Ja, macht ja nichts, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der Fischi tatsächlich, der hat ja auch jetzt zweimal in Deutschland Cup gespielt und hat da richtig aufgezockt bei der Nationalmannschaft, waren die einzigen zwei Maßnahmen, bei denen er dabei war. Das ist schon einer, der da international gleich gezeigt hat, dass er wirklich einer sein kann auch.
Ja, und interessant. Also klar, will er da jetzt nicht 1:1 wiedergeben, was er mit dem Bundestrainer
besprochen
hat. Das ist ja auch vollkommen okay, das soll ja auch unter den Jungs bleiben, aber das zeugt ja auch von der Tatsache, oder es zeigt die Tatsache, dass Toni Söderholm da eben auch Kommunikation betreibt. Natürlich vielleicht auch Spieler anruft, die nicht grundsätzlich schon immer First Pick waren für so eine WM, aber es eben vielleicht dann werden können, auch aufgrund der Leistung. Und den Jungs eben auch Beine machen im Positiven und sagen, pass mal auf, mach mal weiter so, dann bist du vielleicht wirklich eine Option für das nächste Turnier, große Turnier.
Ich finde einen wahnsinnig interessanten Spieler. Ich finde immer Spieler, die gerade so in der Schaffenshöhe ihres Lebens sind, also wirklich top-notch sind, die so die Geschwindigkeit aufbaut haben, die Energie haben in ihrer Karriere, gab wie zum Beispiel auch letztes Jahr Marcel Nöbels, die Art und Weise, wie der spielt, das ist unheimlich erwachsen worden, unheimlich reif, dieses Eishockey, zum Beispiel von Marcel Nöbels. Und da erinnert mich Fischbuch schon ein bisschen, Marcel Nöbels hat es länger aufgebaut von der Art und Weise, anderes Spiel, ich möchte es nicht 1:1 vergleichen, aber ich möchte nur...
Ja, auch ein anderer Weg, ne, über...
Absolut, absolut. Aber genau den Weg wollte ich gerade beschreiben, den finde ich sehr interessant, weil wir haben es auch kurz angesprochen, in Eisbären fast ausgemustert, 6 Punkte noch gehabt, dann hat er wirklich so ein brutales Jahr und dann musst du es aber, weil du den Verein wechselst, eigentlich sofort wieder beweisen. Und mit diesem Druck umzugehen, trotzdem die Leichtigkeit vom Vorjahr zu behalten, ja, beides zu haben, dich in die Rolle reinzugehen und auch dann eben zu performen, abzuliefern, das ist ihm gelungen in diesen ersten 8 Spielen. Da muss man wirklich sagen, Hut ab. Also vor allem in den letzten Spielen, ich habe es vorher schon gesagt, in den letzten 5 Spielen hat er 11 Punkte. Da hat er 6 Tore erzielt und 5 Assists dazu gemacht. Das ist schon stark. Also da zeigt er schon, dass er sich anpassen kann. Und sowas ist natürlich interessant für einen Bundestrainer. So ein Spieler, der offensiv, auch im Powerplay interessant ist, der Tore erzielen kann, der auch den Schwung momentan gerade hat. Ja, und der sich unterschiedlichen Mannschaften anpassen kann. Also deswegen, ich finde ihn sehr interessant.
Ja, super. Also Spieler, die sich ein bisschen später entwickeln,
ja,
vielleicht dann den Peak, wie du gerade sagst, eben ja nicht schon im ganz frühen Alter haben, sondern ein bisschen 27, später.
Letztes Jahr war es 26, genau. Nur kurz zur Einordnung.
Ja, aber das ist interessant zu sehen, weil wir natürlich auch viel, haben wir in der letzten Folge auch gemacht, über die Jüngeren sprechen, über U23 oder vielleicht noch die ganz Jungen. Eben haben wir über die 2 16-Jährigen gesprochen mit Kechter und Elias, wo du denkst, Wahnsinn, das ist Jahrgang 2004. 30 Jahre jünger als ich übrigens, mal so ganz nebenbei, aber ist bitter. Stehst du auf dem Eis, musst irgendeinen 16-Jährigen interviewen.
Muss ja nicht.
Aber, nein, aber ich momentan nicht mehr, weil du stehst nicht mehr neben ihm.
Aber ich finde auch tatsächlich, du siehst es nicht nur beim Fischi, du siehst es bei mehreren Spielern gerade, die tatsächlich dann auch einen Club wechseln. Und da sieht man auch, wie was dann man da oft für eine andere Rolle kriegt, was man anderes Vertrauen genießt. Also für mich auch der Andi Eder zum Beispiel, so ein Typ, der sticht raus bei Straubing tatsächlich. Das macht sich vielleicht jetzt nicht so in Punkten oft bemerkbar, aber wenn du den Spielen siehst, im Vergleich zu München, der war auch letztes Jahr in Nürnberg ausgeliehen, hat da schon einen Schritt gemacht, der hat in Straubing noch mehr Verantwortung, der nimmt da noch mehr selber in die Hand und du merkst einfach, dass der da echt mit Selbstvertrauen spielt. Das ist auch so ein Spieler, den ich sehr hoch einschätze, in dieser Generation auch.
Ja, ja, das ist ja, manche haben die,
weißt
Qualität.
Weißt du, die Spieler, die ja auch aus dieser U23-Regel dann rausfallen, für die ist es nicht so einfach.
Ja. Manche haben die Qualität halt sowieso komplett durchzustarten, egal wie, wo, wann. Und für andere ist halt der Karriereweg entscheidend. Wann bist du wo, in welcher Situation,
genau,
mit welchem Trainer, ja, in welchem Konstrukt des Clubs. Das spielt da eine wichtige Rolle als bei den Jungs, die so gut sind, dass sie sowieso komplett durchstarten, vielleicht bis in die NHL.
Das ist interessant, ja. Also ich glaube auch, dass es gibt einfach in der Karriere so ein paar Punkte, da musst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz sein, mit den richtigen Personen, weil das ist oft der entscheidende Punkt. Da die Tür auf oder sie bleibt für immer zu.
Kann auch so eine falsche Entscheidung sein, ne?
Ja,
dass
ja,
du dich
ja
einfach falsch entscheidest,
kann,
irgendwie, ne? Und
du
hast ein falsches Gefühl
sein
gehabt. Und,
ja, kann vieles
ja sein. Einer, der auch noch jung ist, ich glaube 20, bei den Roosters in Iserlohn spielt, den wir aber auch noch anrufen, Taru Jentsch. Denn das ist auch ein interessanter Spieler und mit einem
Top-Starter
interessanten Lebenslauf.
Ja.
Mal gucken, ob er direkt rangeht. Oh, da ist er schon. Taro, hörst du uns? Nee, er hört uns nicht.
Hier ist meine Mailbox, TJ.
Ah, das war die Mailbox. Ja, jetzt ruft er auf der anderen Seite an. Piep. Oh, jetzt piept es ja alles. Warte, jetzt probiere ich es nochmal.
Red ruhig weiter.
Das ist aber eine Katastrophe. Ich dachte,
wir kommen in unserem Technik-Podcast.
Ja, der hat so eine Mailbox, wo du so denkst, der Mensch hat abgenommen, weißt du? Der so, ja. Hallo, ja.
Hat uns, er hat uns reingedrückt.
Ja. Probieren wir es nochmal.
Das machen alle, die wissen, dass wir anrufen wahrscheinlich. So wie der Schütze. Hat sich rumgesprochen.
So, jetzt nochmal.
Ja.
Hier ist die Eishockey-Show. Taro, grüß dich. Sascha, Rick und Basti. Tag. Servus.
Servus.
Taro, wir haben gerade schon viele Stunden mit deiner Mailbox gesprochen, nachdem du uns schon reindrückt hast.
Echt? Sorry.
Wir haben dir alle Fragen auf die Mailbox gequatscht. Du musst sie nachher abhören und bitte beantworten und uns dann schicken.
Mach ich.
Wie viele Leute rufen dich danach an und sagen, Alter, jetzt habe ich wirklich mit deiner Mailbox gequatscht?
Viele.
Ja, aber das wirkt so, als wenn du schon abgehoben hast, ja? Ich dachte, habe auch schon so losgelabert und dann warst du aber gar nicht dran.
Verrückt.
Ja, verrückt. Bei uns ein kleiner Spaß. Bei uns Freunde.
Ja, ist lustig. Ja, genau. Ja, schön, dass du dabei bist. Wir haben schon viel gesprochen über, ja, auch jüngere Spieler, weil wir eben bei zwei 16-Jährigen waren, bei einem 16-Jährigen, der ja drittjüngster Torschütze der DEL ist mit Moritz Elias und sind jetzt ins hohe Alter vorgedrungen, bis zu dir mit deinen 20 Jahren. Also, herzlich willkommen, aber auch Oldie but Goldie. Ja. Nein, aber ganz kurz, weil bevor wir richtig einsteigen, auch zu deiner Person, weil wir das gerade thematisiert haben, wie nimmst du das gerade wahr, auch als junger Spieler, dass da wirklich echt viele richtige Young Guns durchaus wissen, wie man Eishockey spielt in der deutschen Eishockey-Liga? Du kannst das sehr gut wiedergeben.
Ja, ich glaube, dass die Liga den Schritt gemacht hat mit der U23-Liga, war, glaube ich, ein sehr guter Schritt. Man sieht es ja allgemein an Tim Stützle, JJ, letztes Jahr viele gespielt, ja, fast in jedem Verein ein junger Spieler, der sich auch präsentiert hat und ich glaube, das hilft auch den jüngeren Spieler mit Profis zu spielen, die Erfahrung zu sammeln und sich spielerisch nochmal weiterzubilden.
Taro, mich interessiert natürlich dein Weg jetzt persönlich. Du warst letztes Jahr in der Quebec Major Junior Hockey League, 2 Jahre insgesamt. Da hast du dich dann entschieden, zurückzukommen nach Deutschland, in die deutsche Eishockey-Liga. Warum ist es genau Iserlohn geworden?
Der Homsi und ich hatten immer einen guten Draht. Der hat mich dann in der Saison angerufen. Und für mich war es eigentlich wichtig, die Saison erstmal drüben zu Ende zu spielen und dann zu gucken. Corona kam, war es ein bisschen schwierig. Ich habe viel mit Homsi telefoniert. Ich konnte ihn auch immer gut vertrauen, weil ich ihn schon länger kannte. Ich hatte den bei der Nationalmannschaft als Trainer. Und für mich war es dann eigentlich so der richtige Schritt, den ich jetzt bisher gemacht habe.
Das ist jetzt natürlich die besondere Verbindung, sagen wir mal, dass du dich auch für den Club jetzt im Speziellen entschieden hast. Aber Rick hat es ja gerade angesprochen, du hast in den Red Bull Academies bist ein bisschen ausgebildet worden. Dann warst du eben, wie Rick gerade schon gesagt hat, in dieser Quebec Major Junior Hockey League 2 Saisons, dann die DEL. Aber es gibt natürlich viele, die sagen, ich probiere es da drüben, ich setze mich weiter durch. Du warst ja, glaube ich, schon mal im Development Camp bei den Vegas Golden Knights dabei. Warum hast du gesagt, ich muss nicht unbedingt die Karriere in Nordamerika übers Knie brechen? Was siehst du in der DEL für deinen weiteren Weg?
Ja, also für mich war es ja sozusagen das letzte Jahr dann in der Juniorenliga. Ich hätte jetzt noch dieses Jahr als Overage spielen können, aber für mich habe ich dann die Perspektive gesehen, in der DEL zu spielen, auch mal gegen Männer. Ich glaube, es ist ja nicht normal, dass man das, also heutzutage spielen schon viele Jüngere, wie schon gesagt, in der DEL und sammeln die Erfahrung und das war für mich dann, glaube ich, auch, oder ist für mich sehr wichtig jetzt diese Saison. Und ich habe es halt probiert drüben, es hat nicht geklappt und jetzt halt wieder zurückgekommen und jetzt versuche ich halt, mich hier durchzusetzen.
Taro, erzähl mal vielleicht, weil du eben sagst, der Profi-Eishockey gegen Männer, man muss vielleicht auch mal erzählen, wie läuft das in so einer Quebec Major Junior Hockey League ab? Das wissen vielleicht viele nicht. Das ist zwar eine Juniorenliga in Nordamerika, aber da spielst du ja eigentlich auch wie ein Profi, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, das Niveau, klar, die DL ist eine super Liga, die Juniorenliga ist auch eine super Liga. Das Niveau ist halt anders. Also du hast erstmal das kleinere Eis, hast nicht so viel Zeit wie auf dem großen Eis. Hier sind halt die erfahrenen Spieler, die dann vielleicht nicht schneller sind, aber bessere Entscheidungen treffen als drüben. Also es gibt viele Unterschiede, die zwischen den beiden Ligen sind. Aber in der Quebec Major Junior League, also allgemein in der CHL, du wirst auch wie ein Profi behandelt, also da ist alles sehr professionell.
Das ist interessant. Trotzdem war der wichtig, hast du jetzt ein paar Mal angesprochen, dass du gegen Männer spielst, dass du wirklich ins Profi-Eishockey reinkommst. Jetzt schaue ich mir die letzten 5 Spiele von dir an, da hast du 2 Tore erzielt, 3 Assists, 5 Punkte in 5 Spiele. Insgesamt bekommst du Eiszeit, bis 2 Minuten Powerplay durchschnittlich auf dem Eis. Ist das alles so, wie du dir das vorgestellt hast, oder sagst du, oh wow, es läuft so gut, das hätte ich mir nicht so vorgestellt?
Vorgestellt, klar, man muss sich immer durchsetzen, glaube ich mal. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner jetzt von den jüngeren Spielern einen roten Teppich bekommt und dann direkt in der ersten oder zweiten Reihe spielt oder dann noch Powerplay. Ich glaube, ich musste mich auch durchsetzen. Wahrscheinlich hat der Homsi mir auch zugeguckt bei den WMs oder drüben, wo ich gespielt habe, und hat gesehen, was ich kann und wo meine Stärken sind. Mhm. Und da würde ich auch sehr, also würde ich von mir aus auch sagen, dass ich sehr gut im Powerplay bin. Mhm.
Ja, bist ein Spieler, der sehr gut mit der Scheibe umgeht, der ein gutes offensives Gespür hat. Das hat man auch bei den Junioren-Weltmeisterschaften eigentlich letztendlich immer gesehen. Jetzt spielst du mit einem wahnsinnig erfahrenen Mann an der Seite, mit Aubin. Wie wichtig ist es, dass du mit so einem in der Reihe spielen kannst?
Sehr wichtig. Ich glaube, der Aubin hat schon viele Jahre hinter sich. Der hat viel Erfahrung. Der kann mir immer viel helfen. Allgemein alle Jungs aus der Mannschaft helfen mir viel. Kommen immer zu mir, sagen mir, was ich gut gemacht habe und was ich schlecht gemacht habe. Mit dem Obi verstehe ich mich auch sehr gut, das ist ein super Typ. Und der ist ja bekannt dafür, Tore zu schießen, und das passt zu mir ganz, ganz gut.
Der hat ja auch den außergewöhnlichsten Torjubel tatsächlich seit Jahren in der deutschen Eishockey-Liga. Der freut sich über jedes Tor so, als wäre es sein erstes oder sein letztes. Prankt ihr den da auch ein bisschen für, oder braucht der Obi das?
Nee, der Obi hat mal zu mir gesagt, der fühlt sich ein bisschen wie Ovechkin. Der wird sein erstes Tor genauso wie das letzte feiern. Und allgemein, das ist wirklich ein super Typ und freut sich über alles, was man mit dem macht. Der ist immer happy. Egal, wann er in die Kabine kommt, um 5 Uhr morgens oder 6, 7, ist egal.
Das habe ich auch schon gehört. Das ist tatsächlich ein Mensch, der immer gute Laune hat und sich freut, Eishockey spielen zu dürfen. Außer er ist hinten, dann wird er auch grantig. Aber die Art und Weise, auch wenn der die Scheibe hat, wie der da rennt mit der Scheibe, das haben wir über Jahre hinweg gesehen. Das ist wirklich so ein Motor. Also der ist tatsächlich echt so in der Kabine. Das ist lustig.
Ja, noch nie gehört. Also noch nie gesehen, dass er eine schlechte Laune hatte.
Ja, aber das merkt man auch, wenn man ein Spiel gemacht hat, wo er beteiligt war. Also vor dem Spiel auch und so. Der ist immer gut drupp und grüßt und okay. Sag mal, wenn du dir die Liga momentan anguckst, und wir haben ja schon gesagt, Iserlohn macht das gut bislang, auch wenn es noch relativ früh ist in dieser Saison, aber was kannst du schon so ablesen, wenn man sich die Gruppen, oder wenn man die Gruppen aufeinander legt, seid ihr, während wir jetzt sprechen, das 5. beste Team der Liga, was könnt ihr reißen?
Ja, ich glaube, dieses Jahr haben wir eine sehr starke Mannschaft. Starke offensive Mannschaft, würde ich jetzt sagen. Also unsere Spiele gehen auch immer hoch aus, was vielleicht für die Zuschauer gut ist. Für die Trainer eher nicht so. Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass du so viele Spiele in so vielen Tagen hast. Ich glaube, wir hatten jetzt 5 Spiele in 10 Tagen. Und ich glaube, für uns ist es dann immer wichtig, viel offensiv zu kreieren und dieses Jahr viele Punkte zu sammeln, weil es ja sehr wichtig ist dieses Jahr.
Macht euch das eigentlich mehr Spaß? Spricht man darüber, über diesen anderen Rhythmus? Ich meine, du kennst ihn wahrscheinlich aus Nordamerika mit vielen Spielen in wenigen Tagen und eher weniger Training, aber ansonsten mit den Jungs in der DEL-Kabine, sagen die irgendwie, ist anders, ist geiler, ist nicht so cool irgendwie, oder wie nimmt man das in der Mannschaft auf?
Ja, ich glaube, ich kannte den Rhythmus schon ein bisschen. Ich glaube, die meisten von uns aus der Mannschaft kennen den auch, weil sie drüben gespielt haben. Aber für uns ist es natürlich sehr gut, wenn man immer öfter spielt, weil man da auch viel mehr lernt. Wenn du 2 Spiele hintereinander hast, guckst du dir halt deine Shifts vom letzten Spiel an und guckst dann, was du besser machen kannst. Und da ist dann nicht eine Woche dazwischen in der Pause, wo du dann Training hast und dann vielleicht das nochmal vergisst oder so.
Und Taro, nochmal angesprochen darauf, U20-Weltmeisterschaft zum Beispiel, ja auch, hast du auch gespielt tatsächlich letztes Jahr. Letztes Jahr nicht.
Ja.
Aber du hast ja auch schon erste Erfahrungen sammeln dürfen jetzt im November beim Deutschlandcup mit dem Perspektivteam. Ja. Und weil wir wissen, dass heute großer DEB-Anruftag ist, einfach mal die unverblümte Frage an dich. Hat zufällig der Bundestrainer angerufen bei dir heute schon?
Nee, noch nicht. Oder hat noch nicht angerufen.
Ja, da war deine Mailbox wieder dran. Da hat er auch gedacht, du willst sie verkohlen wahrscheinlich.
Vielleicht, weiß man nicht.
Das war jetzt wirklich eine spekulative Frage, weil ja die Nationalmannschaftsspiele anstehen jetzt im Februar. Ja, das hätte ja sein können.
Ja, aber das hat natürlich auch damit zu tun, er war eben erst bei Buchstabe F. Und,
also Fischbuch.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ja, also er kommt dann ja quasi noch
zu Tau. Das ist aber fast der Nächste dann.
Lass dir nicht viel Druck aufbauen. Du hast noch Zeit, du bist in erst in deinen ersten neuen Spielen.
Ist doch
kein Druck,
ist doch cool. Wenn man, das ist auch ein Ziel.
Du bist erst in deinen ersten neuen Spielen. Aber tatsächlich, ich wollte auch mal nach dem Ziel fragen. Jetzt hast du die ersten neuen Profispiele hinter dir. Du bist nicht gedraftet worden. Ist das nur so ein bisschen im Hinterstübchen, dass wenn du jetzt gut ablieferst, oder was ist dein Ziel? Ich frage dich mal ganz offen.
Ja, mein Ziel ist auf jeden Fall erstmal dieses Jahr mit Iserlohn in die Playoffs zu kommen, voll auf dieses Jahr konzentrieren und danach mal schauen. Also ich glaube, Corona ist immer ein großes Thema. Macht viel nicht richtig durch die Rechnung, aber für mich ist es halt immer noch das Ziel, nach Nordamerika zu gehen, weil ich da auch 2 Jahre gespielt habe, die Erfahrung gemacht habe mit dem kleinen Eis und ich finde das kleine Eis noch mal ein bisschen besser als das große Eis.
Ja, weil ich eben nämlich gehört habe von dir, ich habe es in Nordamerika nicht geschafft. Da hätte ich sowieso nochmal einhaken wollen, weil das ist ja nur ein Momentum. Muss ja nicht das Ende sein, sondern das denke ich mir, dass du da noch die weiteren Ambitionen hast, den Schritt auch nochmal in irgendeiner Art und Weise zu gehen.
Ich möchte aber eins noch ganz kurz nachfragen. Für dich als Stürmer, der gut mit der Scheibe umgeht, sehr interessante Frage, weil du gerade gesagt hast, ich finde das kleine Eisen ticken geiler. Was genau? Warum genau?
Ja, also ich muss sagen, auf dem großen Eis hat man natürlich ein bisschen mehr Platz.
Ja.
Aber auf dem kleinen Eis musst du die Aktion alle schnell entscheiden. Und da ich halt gut mit der Scheibe umgehen kann, ist es für mich dann vielleicht ein bisschen einfacher als für andere Leute. Und da passieren dann auch oder sind mehrere Lücken, wo du dann halt schnell reagieren musst und schnelle Entscheidungen treffen muss.
Dann hättest du aber nach Schwenningen gehen müssen, die haben gerade ein kleineres Eis.
Ja, ja.
Einen kleinen Heimvorteil gehabt, okay.
Ja.
Ja, vielleicht noch last but not least, weil ich letztens gehört habe von einem Sportler aus einer anderen Sportart, nämlich aus dem Basketball, der hat sich ein bisschen ausgekotzt, auf Deutsch gesagt, dass er sagt, boah, das ist super, dass wir spielen dürfen und ich bin begeistert, meinen Beruf ausüben zu dürfen. Aber ich sag's auch mal ganz ehrlich, es ist mental echt ein Brett, weil du dich als Sportler natürlich, weil du deinen Job ausführst, gar nicht mal so ein bisschen in der Freizeit auch wieder entspannen kannst, sondern du musst zu Hause hängen. Der hat jetzt auch noch Familie, wo du natürlich dann automatisch auch nochmal ganz anders belastet wirst. Wie ist das bei dir so? Kommst du gut damit klar mit dieser Corona-Zeit, dass du natürlich in der Hauptsache trainierst, spielst und ansonsten, keine Ahnung, den Bildschirm kaputt Netflixst oder TikTokst oder was du sonst so tust? Wie ist das so vom Mindset auch?
Also ich muss sagen, es ist okay. Also ja, ich bin jetzt zum Beispiel nicht der Begabteste im Kochen. Eigentlich bin ich immer nach dem Pre-Game-Skate ins Restaurant gegangen und habe da was gegessen. Heutzutage muss ich mir dann selber was kochen.
Was wird es dann? Was wird es dann so?
Nudeln. Die sind immer oben dabei. Oder irgendwas mit Hähnchen, je nachdem. Einfache Gerichte.
Trockene Nudeln mit Hähnchen geht immer, oder?
Und Pesto ein bisschen noch, dann klappt das.
Ja, stimmt. Das muss man auch nicht wirklich warm machen. Das ist gut. Ja, kannst du so draufschauen.
Ja. Ja, nee, aber irgendwann fällt halt die Decke auf den Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ist dann halt auch meistens langweilig allgemein. Bei den Spielen, da fehlen ja auch die Fans. Das ist halt alles komisch dieses Jahr, aber man muss sich irgendwie dran gewöhnen, auch wenn man es nicht will. Aber ja, irgendwie ist die Gewöhnungsphase ein bisschen länger.
Sehr schön. Taro, dann wünschen wir dir viel Glück mit den Roosters und alles Gute für die weiteren Kochkünste, dass das Essen immer schmeckt und vielleicht kannst du dich da ausprobieren und wer weiß es, vielleicht bist du irgendwann mal der Bocuse, wie Rick Goldmann einer ist, weil das ist übrigens hier ein Celebrator in der Küche, ein Celebrator, also der schickt dir bestimmt, der schickt dir bestimmt gerne mal ein paar Rezepte rüber.
Das wäre gut.
Ja. Super, ciao,
bis dann, vielen Dank.
Grüße nach Iserlohn.
Ja. Grüßen Hommel.
Ja. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Er hat auch das gleiche gesagt wie der Homi übrigens.
Ja.
Hier wird uns kein roter Teppich ausgerollt.
Das hat der Homsi allen mitgegeben.
Der Homsi kann auch nicht gut kochen. Also früher zumindest konnte er nicht gut kochen. Weiß nicht, vielleicht ist es jetzt besser. Und dass ich ein Celebrator bin, ich glaube, du verwechselst damit irgendwas, das wo deine Frau hat.
Oh Mann. Das Gute ist, konstant niveaulos, diese Sendung.
Ja, gut,
konstant
das ist ja niveaulos.
Ja, das ist ja normal. Da gebe ich dir heute recht.
Ja.
Aber auch das musst du erstmal eine Stunde durchziehen und dich nicht schämen dafür.
Uso zum Frühstück.
Ja, aber interessant von so Youngstern zu hören und auch, was er sagt so zum kleinen Eis, irgendwie, wie er sich als Spieler da so fühlt. Wahrscheinlich hätte der nichts dagegen, wenn jedes Stadion, jedes Eisstadion eine kleinere Fläche hätte. Und weil das eben auch dann nochmal langfristig natürlich schon anpeilt, wieder nach Nordamerika zu kommen, ist ja klar mit der Qualität.
Ist interessant, wie er es erklärt hat, weil er tatsächlich, ich habe jetzt nicht so viele Spiele von ihm gesehen. Ich habe zum Beispiel bei der U20-WM habe ich ihn erstmal so ein bisschen mehr gesehen. Ansonsten ist es ja nicht so leicht, in Quebec liegt da wirklich zu sehen. Dieses Jahr ein bisschen was. Aber der hat das Potenzial, so Plays zu machen, genau in dem Moment, wie er es selber beschrieben hat. Dass er einen schönen Flip-Pass, einen guten Pass irgendwo durchkriegt, weil er die Spielübersicht hat und unter Druck schneller Entscheidungen spielen muss. Deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt mit dem kleinen Eis. Das ist tatsächlich sowas, was du bei manchen Spielern siehst. Manche wollen das, dass da viel passiert und du unter absolutem Druck Moment dann den richtigen Pass spielst. Und manche können das, manche suchen das. Das traut er sich offensichtlich zu, das ist spannend.
Ganz spannender Spieler tatsächlich auch.
Ja, ist es wirklich. Ja. Weil er viel Potenzial hat.
Zwei weitere Spieler, die wieder rüber gingen oder gegangen sind und gehen mussten. Der eine ist Dominik Bock, der zuletzt gar nicht in der deutschen Eishockey-Liga gespielt hat, sondern in Schweden bei Djurgården.
Ja.
Ist jetzt wieder zurück in die AHL. Zu den Chicago Wolves, also das Farmteam der Carolina Hurricanes, die ja noch die Rechte an Bock haben.
Ja.
Genau, also das zum Beispiel auch wieder so ein Weg, war glaube ich gute dreieinhalb Jahre in Schweden. Und
muss man vielleicht auch ganz kurz sagen, ja. Die American Hockey League war lange klar, wann die startet. Genau. Jetzt ist offiziell bekannt gegeben worden vor einiger Zeit, noch am letzten. Die letzten Tage im alten Jahr, glaube ich, ist es schon bekannt gegeben worden, dass sie am 5. Februar starten. Also am 5. Februar beginnt die American Hockey League.
Genau, wie die anderen Jungs in der NHL zurückbeordert wurden, so dann eben jetzt auch Dominik Bock oder eben Leon Gawanke aus Berlin dann auch zu den Winnipeg Jets beziehungsweise erstmal in die AHL zu Manitoba Moose. Finde ich einen geilen Namen, Manitoba Moose.
Shoutout für die.
Ja, da kam er ja auch her, hatte da vorher auch schon da gespielt. Und fand ich ganz interessant übrigens, Leon Gawanke hat gesagt, das war eine großartige Zeit für mich in Berlin. Ich hoffe, dass ich nochmal zurückkommen kann. Und ich hatte eine mega Zeit, weil ich habe mit meinem Idol Frank Hörtler zusammenspielen dürfen. Das ist so cool.
Der übrigens sehr stark spielt bisher,
der Grüße an Frankie Hörtler.
Der auch Kapitän jetzt ist.
Ja, er echt ein paar starke Spiele, wo ich gesehen habe, da, was er da nochmal...
Der war aber noch nie schlecht.
Nein, das stimmt, habe ich auch. Ich habe gesagt, gut. Aber jetzt... Das ist richtig, das hast du absolut recht, ja.
Und was wir noch machen müssen, Männer, wir müssen noch auflösen. Unser Gewinnspiel müssen wir noch auflösen. Wir haben ja in der letzten Folge ein Trikot von JJ Peterka vom ERC Red Bull München verlost.
Und da ist auch eine Flasche
mit allen drin. Unterschriften der Mannschaft natürlich auch drauf.
Ja. Der Rick hat's da.
Ja, Rick holt es wieder aus dem Karton. Den kannst du übrigens nicht mehr verschicken, den Karton. Der hat einen leichten Riss, würde ich sagen.
Ist doch wurscht.
Und es gibt eine Gewinnerin.
Zwei Gewinner, Gewinnerin mit Sohn.
Genau, also sie hat mitgemacht für ihren Sohn.
Genau.
Martina Koll aus Bayern übrigens. Und sie hat für ihren Sohn Max, der auch noch großer Peterka-Fan ist, hat sie beim Gewinnspiel das Richtige losgezogen.
Ja,
mit der
herzlichen
Nummer 433.
Toll. Herzlichen Glückwunsch.
Genau, und selbstverständlich, liebe Martina, wird unser Logistikzentrum das hier zeitnah verschicken. Das ist auch klar. Definitiv. Das geht raus. Und es kommt auch gratis, nicht per Nachname. So viel können wir sagen.
Da ich das Logistikzentrum bin, warum willst du das jetzt sagen?
Das Problem ist...
Besser du machst das als der Sesh, weil der Sesh sagt, ja, man kann jedem Postboten immer alles mitgeben.
Ich muss auch nochmal darauf achten, dass Rick Goldmann das Trikot nicht auch noch unterschreiben, auf dem Trikot unterschreibt. So.
Das warum macht er nicht.
Ja, ja, du hast ja immer diesen Edding in deiner Hand, ich habe Angst.
Das ist kein Edding. Das ist
ein Wertminder.
Das ist ein Faber-Castell-Stift und mit dem schreibt man auf Papier.
Ja, und? Kann man ja auch auf einem Trikot mit unterschreiben.
Nee, weil es nicht hält. Mein Gott.
Nun gut. Eine interessante Geschichte habe ich noch, Männer.
Ja klar, hau raus.
Ja, wir brennen, wir hängen an deinen Lippen.
Ja, wie viele Schulden hast du so?
Ich?
Ja, du. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen, die stand jetzt auch in der Eishockey-News, glaube ich, in dieser Woche, dass der gute Evander Kane von den San Jose Sharks ein bisschen Geldproblem hat, Insolvenz angemeldet hat. Ich finde sowas immer, es ist sehr boulevardesk, so ein Thema, aber ich finde es immer sehr spannend.
Deswegen ist auch mit der Bild-Zeitung eingestiegen heute. Nein.
Weil es eben auch das normale Leben ist. Weil es eben auch das normale Leben ist. Deshalb interessiert mich sowas immer. Der angeblich große Spielprobleme hat und sehr viel verzockt hat und jetzt wohl bei 27 Millionen Dollar Schulden steht. Und ist ja keine Wurst. Ist ein Spieler, der deutlich über 10 Jahre in der NHL auf dem Buckel hat. 7-Jahres-Vertrag über 49 Millionen Dollar mal unterschrieben hat. Also, dass so jemand offensichtlich in Geldprobleme kommen kann, ja, ist dann immer interessant, weil die meisten ja immer denken, auch so draußen viele Fans, egal übrigens jetzt in welcher Sportart, diese Millionarios und die sollen auch laufen, ist im Fußball ja sehr verbreitet, logischerweise, weil da wirklich viel Geld verdient wird. Und da denke ich mir immer, ja, aber das sind alles eben auch Menschen, mit vielen Problemen. Und offensichtlich ist das jemand, der Probleme hat. Und deshalb finde ich so eine Geschichte übrigens gar nicht so sensationsheischend, deshalb wollte ich sie gar nicht erzählen, sondern weil ich mir denke, Wahnsinn, dass das offensichtlich Gründe gibt, warum jemand aus einer Bahn gerät, trotz sportlichem Erfolg, trotz dessen, dass ihm im Normalfall auch vor Corona zigtausend Zuschauer jede Woche zujubeln und du trotzdem einfach vielleicht menschliche Probleme hast und mit Geld vielleicht auch nicht klarkommst und umgehen kannst, das finde ich, deshalb meinte ich das jetzt, wollte ich das mal einwerfen.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema, weil wenn man genauer sich auskennt, das ist nicht
Darf ich nur eins sagen, Goldi, bevor du weitermachst? Ich sagte das auch deshalb, weil ja immer ganz oft auch im heutigen Zeitalter über Social Media auf viele Menschen, gerade natürlich bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sehr viel Druck ausgeübt wird. Ja, mit du Blinder ist jetzt nur das Entspannteste, was da wahrscheinlich jemand an den Kopf geworfen wird, der Leistung bringen muss, der in der Öffentlichkeit steht. Und man vergisst ganz oft, dass da eben ganz normale Menschen hinterstehen, die eben auch damit klarkommen müssen. Und da ist übrigens das Geld das eine, aber ob du dann eben vielleicht 7 Millionen, 8 Millionen im Jahr verdienst, aber trotzdem vielleicht gar nicht so gefestigt bist im Kopf mental, dass dir das dann halt Probleme bereitet und sowas eben auch Menschen aus der Spur bringen kann. Das finde ich immer so einen Gedanken, den man haben sollte ab und an, wenn man vielleicht mal so ganz schnell am Handy irgendeine News oder einen Tweet raushaut, um vielleicht jemanden irgendwie unflätig etwas schlechter darstellen zu lassen. Das sieht mir gerade so ein. Ist jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, philosophisch hier oder was auch immer, aber...
Nee, es ist ein sehr, sehr tiefes und sehr, sehr interessantes Thema, das natürlich jetzt am Ende des Podcasts mir fast ein bisschen untergeht, weil da müsste man eigentlich mehr dazu sagen, weil man muss schon sagen, dass das im Profisport, zum Beispiel auch Spielsucht, dass das jetzt nicht nur einer von einer Million ist, ja. Und du hast ein paar Sachen angesprochen und ohne in die Tiefe zu gehen, ich würde jetzt den Druck nicht von anderen Menschen hernehmen, sondern den Druck, den man sich vielleicht selber setzt, den Druck, den man selber hat, die Erwartungshaltung quasi nach immer mehr zu streben, die Grenzen zu verschieben, nach oben zu gehen. Und das kann Leute nicht aus der Bahn schmeißen, so würde ich das nicht richtig nennen, sondern ich würde es eher so nennen, dass ich erstmal dein eigener Horizont verschiebt und dann gewisse Sachen nicht mehr in der Realität sind. Die verlieren den Griff auf die Realität. Ja, und das nicht die, sondern wir in einem gewissen Maße. Jeder aber auf eine andere Art und Weise, wie weit er nach oben schiebt seine Grenzen. Ja, und manche arbeiten da anders. Das hat unheimlich viel, glaube ich, mit der Persönlichkeit zu tun. Das sind unheimlich tiefes, schwieriges Thema, aber es gibt einen Grund, warum ein Profisportler wird, Entschuldigung. Da gibt es einen Grund. Der hat eine Fähigkeit, die ein normaler Mensch nicht hat. Punkt. Das hat er. Ob diese Fähigkeit aber immer gesund ist und in seinem Leben richtig eingesetzt wird, ja, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht weitergehen am Ende des Podcasts bei so einem tiefen Thema. Auf jeden Fall, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt schlimm eigentlich. Es ist schlimm für diese Menschen, weil ja, das ist eine Krankheit. Und egal um wie viel Geld es da letztendlich geht, das gibt es ja im ganz kleinen Rahmen auch, ja, ist das was, das unheimlich viel Energie für seine Menschen erfordert, dass sie das überhaupt feststellen und dann offen damit umgehen. Ja, ich weiß zum Beispiel, bei der NHL gibt es in unterschiedlichen Bereichen, bei Alkohol, bei Drogen, ich glaube auch bei Spielsucht, das weiß ich hundertprozentig, Unterstützung von der Liga für die Spieler. Also man macht da schon einiges, aber insgesamt ist es natürlich schwierig, weil auf die Spieler ein sehr spezieller Druck liegt, der, wo ich sage, nicht nur von außen kommt, sondern vom Spieler auch selber kommt. Und das ist tatsächlich nicht leicht für jede Persönlichkeit, damit umzugehen.
Ja, führt jetzt auch vielleicht ein bisschen zu weit, aber du hast schon recht. Ja, vielleicht ist es auch etwas, was man nochmal gesondert besprechen kann und soll, weil es eben, wie ich finde, auch irgendwie dazugehört. Und du hast es gerade richtig gesagt, den Druck machen sich die Sportler natürlich sowieso immer als erstes. Sehr klar, ich habe gerade das Buch von Andrea Petkovic gelesen, ja. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Super interessant, weil sie da auch erzählt, wie du als Sportler, und das kann ich jetzt sagen mal aus dem Tennis ein bisschen nachvollziehen, weil sie eine Tennisspielerin ist und kennt das daher ja ganz gut, aber es ist sicherlich immer das Gleiche vermutlich in allen Bereichen im Profisport, wie sie mit ihren inneren Dämonen kämpfen muss. Ja. Ne? So, das ist super spannend, also, auch weil sie es sehr offen erklärt, und das ist auch etwas, was viele immer da draußen vergessen. Ist nicht immer nur hahaha und shishishi, sondern sehr, sehr schwierig mental.
Hat aber jeder Mensch. Ja, jeder Mensch hat 90% seiner Gedanken am Null Realität. Sondern die entspringen nur der eigenen Gedanken, die sich dann weiter fortsetzt, und dann gehst du in ein Hirnkonstrukt rein und stellst dir was vor, das aber eigentlich überhaupt nie stattfindet. Sondern du stellst dir nur was vor. Jetzt schaut mich der Bastian an, ob ich spinne. Aber nur 10% davon sind maximal Realität. Aber man interpretiert das immer weiter und immer weiter, und am Schluss bist du irgendwo beim Rattenschwanz, wo du ein Outcome hast, der wohl null mit der Realität zu tun hat. Und deswegen ist es fast, ich schaue mich immer verschwirrter an, deswegen ist es wahnsinnig interessant, sich mit auseinanderzusetzen und diese Momente im Bewusstsein hochzuziehen, wenn es kommt. Ich sage ja, das geht viel zu weit, man hätte das nie anfangen sollen.
Stärken und Schwächen, die jeder Mensch hat, die so und so ausgeprägt sind, so ist es halt.
Jetzt haben wir es insgesamt vom Niveau schon so tief gehalten, jetzt gehen wir emotional auch noch ganz nach unten und holen alle Zuhörer nochmal ganz, ganz runter.
Ich gehe sogar so weit, damit höre ich jetzt auf.
Ja.
Dass wenn man so weit ist, dass man seine Schwächen erkennt und das eigentlich dann anerkennt, dass das nur der Schatten seiner Stärken ist, und erkennt die genauso an, ohne dass man zwingend dagegen arbeitet, dass das Stärken werden können.
Okay, da denke ich jetzt noch eine halbe Stunde drüber nach. Nee, aber
das ist plausibel, ja, tatsächlich. Klar. Das ist jetzt plausibel.
Gut.
Ja.
Ja, das ist noch nach dem Podcast zu.
Heftiges Ende, Leute.
Ja, aber es ist das Ende, Leute. Es ist das Ende. Es kommt nichts mehr. Danach kann nichts mehr kommen.
Ja.
Ja. Außer die nächste Folge hoffentlich. Wir überlegen nochmal. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber könnte passieren, dass wir am nächsten Donnerstag wieder eine Folge droppen. Aber das müssen wir nochmal heftig diskutieren.
Und bis dahin,
was hier los war.
Vergessen bis dahin, ihr könnt wieder gut draufkommen. Jeden Tag beim Magenta Sport.
Genau.
Bis rein in Februar. Eishockey en masse. Jeden Tag kannst du die ganze Zeit anschauen.
Schaut's, Eishockey, hört's nicht. Schaut's lieber. Also, danke trotzdem fürs Zuhören. Tschüss.
Tschö.
Ah, Basti, du bist auch noch da.
Thank you.
You love me?
I love you.
I love you too.